Du sitzt im Flugzeug von Zürich nach Zypern. Was meinst du, wie häufig ist das Flugzeug auf Kurs? 90% der Flugzeit? Oder 80% der Zeit? Oder 70%? Die korrekte Antwort ist nie. Die Querruder sind ständig in Bewegung und korrigieren den Kurs. 1000 Mal pro Sekunde berechnet der Autopilot die Abweichung vom Ist zum Sollzustand und schickt seine Korrekturbefehle an das Leitsystem. Auch beim Autofahren, sogar auf einer pfeifen geraden Strecke, kannst du die Hände nicht vom Steuerrad wegnehmen, ohne dass du vom Kurs abkommst oder einen Unfall riskierst. Liebe Gemeinde, wie ein Flugzeug oder ein Auto funktioniert auch unser Leben. Wir hätten es zwar lieber anders, planbar und ungestört, dann müssten wir uns nur auf den optimalen Anfangszustand, aufs Setup konzentrieren. Am Anfang vom Leben alles schön perfekt aufstellen, unsere Ausbildung, Karriere, das Liebes- und Familienleben. Und wir kommen dann wie geplant am Ziel an. Doch, ihr wisst es alle, so läuft es leider nicht. Unser Leben ist ständigen Turbulenzen unterworfen. Wir kämpfen mit Seitenwind und plötzlichen Wetterkapriolen. Obwohl das so ist, unterschätzen wir systematisch die wichtige Rolle vom Korrigieren. Gutes Leben gelingt nur, wenn wir ständig eine Kurskorrektur vornehmen und uns nicht auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen. Leider ist gerade unser Schul- und Bildungssystem noch viel zu stark auf das richtige Setup ausgerichtet. Faktenwissen, Zeugnisnoten und Diplom suggerieren, dass es im Leben hauptsächlich um den bestmöglichen Schulabschluss geht und um perfekte Startbedingungen ins Berufsleben. Doch der Zusammenhang zwischen Diplom und beruflichem Erfolg wird immer schwächer. Gleichzeitig wird die Fähigkeit der Kurskorrektur immer wichtiger. Darum werden Kompetenzen wie Selbsteinschätzung und Selbstreflexion in der Schule mehr gefördert. Leistungen realistisch einzuschätzen, aus Fehlern zu lernen und das Potenzial, das einem geschenkt wird, lernen weiterzuentwickeln, ist für das Leben viel wichtiger als eine halbe Note höher im Zeugnis. Diese Zusammenhänge können wir ganz gut auch am Johannes Markus beobachten. Ich meine jetzt den Johannes Markus von der Bibel. Johannes Markus wächst in der Hauptstadt Jerusalem auf, in einer grossen Villa in der Oberstadt. Ein Tor schottet das Anwesen von der Strasse ab. Diener und Mägde schauen zum Rechten und im Haus ist genug Platz für Gäste und gesellige Runden. Seine Familie gehört zum jüdischen Stamm der Leviten, der Organisationsaufgaben rund um den Tempel übernimmt. Neben seinem jüdischen Namen Johannes trägt er auch noch einen römischen Beinamen Markus. Das schließt nicht gerade auf Antipathie gegen Rom. Seine Familie hat sich mit der römischen Besatzungsmacht recht gut arrangiert. Irgendwann ist die Familie in Kontakt gekommen mit dem christlichen Glauben oder sogar noch mit Jesus höchstpersönlich. Auf jeden Fall hat die Begegnung die Familie verändert und sie hat eine starke Kurskorrektur vorgenommen in ihrem Leben. Die Maria, die Mutter von Johannes Markus, stellt ihr Haus regelmäßig zur Verfügung, um mit anderen Christen zusammen Gottesdienst zu feiern, zu beten oder um Lehrvorträge zu hören von Menschen, die mit Jesus unterwegs waren. Alle treffen sich bei der Maria. Der Paulus, der Petrus, die verschiedenen Marias und viele andere. Ihr Haus ist die Homebase, der Ausgangspunkt der Apostel. Und darum läuft auch der Petrus gerade zu ihrem Haus, wo er aus dem Gefängnis freikommt. Ihm und dem Paulus fällt auf, wie talentiert, lernbegierig und ehrgeizig und auch hilfsbereit der junge Johannes Markus ist. Jemand mit so einem Charakter könnte man gut brauchen für eine grosse Expedition. Und so nehmen der Paulus und der Barnabas den Johannes Markus mit auf die erste Missionsreise. Ja, endlich einmal weg von Jerusalem, Abenteuer erleben und den Glauben weitergeben. Nicht nur der Sohn von reichen Eltern sein, denkt sich der Johannes Markus. In Apostelgeschichte 13 lesen wir, wie sie auf die Insel Zypern segeln. Nicht nur, um den Sommer zu verlängern. Sie wandern über die ganze, rund 200 Kilometer lange Insel und erzählen von Jesus Christus und vom befreienden Evangelium. Doch Johannes Markus wird die ganze Sache mit der Zeit zu viel. Und er trennt sich von Paulus und dem Barnabas, nachdem sie von Zypern weitergesegelt sind. Er geht auf und geht zurück ins Hotel Mama. Warum geht er auf? Was könnte der Grund sein? Vielleicht fehlt dem Muttersöhnli die Fitness. Er hat die Nase voll von den Strapazen, von den Platern an den Füßen. Er vermisst Dusche und das bequeme Bett. Vielleicht hat er sich aber auch mit dem Paulus und dem Barnabas verstritten. Haben sie seine Meinung nicht ernst genommen? Oder ihm haben die Aufgaben von einem Hilfsdiener mit der Zeit nicht mehr gepasst? Oder er vermisst die Wertschätzung der beiden Apostel? Vielleicht bringen ihn aber auch die Erlebnisse an die Grenzen. Die Begegnung mit einem Zauberer zum Beispiel. Er hat einfach keine Kraft mehr, ständig im Sandwich zu sein, zwischen der Macht der unsichtbaren Welt. Vielleicht hat sich Johannes Markus ganz einfach auch ein Leben mit Gott und als Missionar anders vorgestellt. Oder vielleicht hat er Angst und ihm sind seine Sicherheit und sein eigenes Leben lieber. Die Gefahr ist nämlich real. Der Paulus ist auf der weiteren Reise gesteinigt und fast umgebracht worden. Man kann es nur vermuten, was die Gründe sind. Aber egal, was die Gründe gewesen sind für das Forfait, er hat versagt in den Augen von Paulus und vermutlich auch in seinen eigenen Augen. Auf halber Strecke hat er aufgegeben. Er hat sie im Stich gelassen. Das disqualifiziert ihn für die weiteren Aufgaben, meinte Paulus, wo der Barnabas ihn auf die zweite Missionsreise noch einmal mitnehmen will. Nach einem heftigen Streit trennen sich der Paulus und der Barnabas im Jahr 46 nach Christus voneinander. Und der Paulus nimmt den Silas mit auf seine weiteren Reise und der Barnabas seinen Cousin Johannes Markus. Der Barnabas geht da das Risiko ein, noch einmal mit dem Versager Johannes Markus auf Evangelisationstournee zu gehen. Und wohin geht die Reise? Ausgerechnet noch einmal auf Zypern. Ich finde, Gott hat einfach Humor. Der Barnabas hat das Evangelium verstanden. Gott gibt uns eine zweite Chance und darum sollen auch mehr anderen eine neue Chance geben. Der Barnabas misst Johannes Markus nicht an seiner Vergangenheit, sondern schaut auf sein Potenzial. Er vertraut darauf, dass Gott ihn in der Zukunft noch brauchen wird. Der Barnabas investiert lieber in Menschen, als in die eigene Karriere an der Seite des Superapostel Paulus, der unbedingt in die Machtzentrale nach Rom will. Von diesem Punkt an hören wir nichts mehr von Barnabas in der Apostelgeschichte. Und trotzdem hat sein Leben weiterhin positive Auswirkungen, die bis heute für die Christenheit von zentraler Bedeutung ist, wie wir dann noch werden sehen. Und was macht der Johannes Markus mit dieser zweiten Chance? Wenn er im Hotel Mama bleibt, könnte er nicht viel falsch machen. Aber er will es noch mal probieren. Er stellt sich dieser neuen Herausforderung. Für seine Entscheidung misst er sich dabei nicht an seiner eigenen Vergangenheit und seinem Versagen. Er spürt das Vertrauen von Barnabas, das vermutlich mehr ein Vertrauen auf Gott ist als in ihn. Er spürt durch das, dass Gott ihm ein Johannes will sein, nämlich gnädig. Er spürt, dass ihm vergeben worden ist und nicht mehr seine Vergangenheit zählt, dafür umso mehr seine Zukunft. Und darum wagt er, noch einmal am gleichen Ort an den Start zu gehen. Und das Mal zieht er es durch. Kein Rückzug mehr. Sein Comeback glückt. Aus seinem früheren Scheitern hat er seine Lehre gezogen. Sein Versagen wird in Segen verwandelt. Liebe Gemeinde, wenn wir an Grenzen stoßen, kann das eine schmerzhafte, aber auch eine wertvolle Erfahrung sein. Die Erfahrungen stärken den Charakter und machen einen mutiger und entschlossener. Sie helfen einem, für die richtigen Sachen zu kämpfen. Johannes Markus bewährt sich. Darum begleitet er später dann den Petrus auf seiner Missionsreise bis nach Rom. Der galiläische Fischfabrikant Petrus ist froh, dass der sprechende Dolmetscher an seiner Seite hat und bezeichnet ihn als seinen lieben Sohn. Und der Johannes Markus sammelt fasziniert viel biografisches Material vom Leben von Jesus auf dieser Reise mit dem Petrus zusammen. Er verarbeitet dann das Material und schafft ein völlig neues literarisches Genre für die römische Leserschaft und für die ganze Welt, nämlich das Evangelium. Eine Mischung von kunstvoll gestaltetem Werk, Geschichtsschreibung, Biografie, theologischer Auslegung, Predigt und Antwort auf zeitgenössische Dichter und Philosophen. Das Markus-Evangelium, das Johannes Markus schreibt, wird zum Vorbild für das Matthäus- und für das Lukas-Evangelium und prägt x Generationen mit der Wahrheit über das Leben und die Mission von Jesus Christus. Johannes Markus, der zuerst aufgegeben hat, schafft später einen Weltbestseller. Und das vor allem, weil der Barnabas ihn nicht aufgegeben hat. Die Geschichte vom Evangelist Markus ist eine unglaubliche und einzigartige Comeback-Story. Ja, es kommt sogar noch besser. Der Paulus sieht nach ein paar Jahren ein, dass er den Johannes Markus zu schnell aufgegeben hat und schmeißt in hohem Bogen den Vergangenheitsmaßstab weg. Der Paulus versöhnt sich mit ihm. Sie bauen wieder eine gute Beziehung zueinander auf und darum erwähnt der Paulus den Markus auch in der Grußliste von einigen von seinen Briefen im Neuen Testament. Wo der Paulus dann gegen sein Lebensende in Rom in Hausarrest steht, tröstet ihn der Johannes Markus. Und wo er dann später im Gefängnis leidet, drängt er den Timotheus, nimm Markus und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. So sehr sehnt sich der Paulus nach dem Markus. Was für ein dramatisches Comeback. Der Mann, wo der Paulus partout nicht mehr als Begleiter hat wollen. Ohne den kommt der grösste Apostel jetzt nicht mehr aus. Ist das nicht einfach genial? Wäre es nicht auch an der Zeit, dein Vergangenheitsmaßstab, wo du bei dir oder bei anderen anlegst, fortzuschmeissen? Es ist nämlich ein sehr unpräziser Maßstab. Der erste Eindruck zählt, sagt man, und er ist sicher prägend. Aber wenn man jahrelang die Menschen mit dem ersten Eindruck vergleicht, dann führt das in eine Sackgasse. Wir Menschen verändern uns. Und darum sollen wir unsere Beziehungsflugrouten ständig updaten und korrigieren. Auch du hast dich in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert. Auch dein Drittklasszeugnis hat heute nicht mehr so viel zu tun mit dir. Und darum möchte ich mit euch jetzt auch ein kleines Gedankenspiel machen. Versucht dir mal vorzustellen, wer du vor 20 Jahren warst oder vor 10 Jahren oder für den Jugendlichen Wunder 20 sind vielleicht noch 5 Jahre. Denk vor allem an deine Persönlichkeit, deinen Charakter, dein Temperament, deine Wertvorstellungen, deine Hobbys und Vorlieben oder auch dein Konsumverhalten. Und dann stell dein heutige Ich daneben. Was meinst du, wie stark hast du dich verändert in den letzten 5, 10 oder 20 Jahren auf einer Skala von 0 bis 10? 0 bedeutet, ich habe mich in den letzten Jahren überhaupt nicht verändert, bin noch genau der gleich. Und 10 heisst, ich bin ein komplett anderer Mensch geworden. Ich muss euch das mal kurz überlegen. Die meisten von euch haben jetzt vermutlich bei dieser Skala einen Wert zwischen 2 und 4 gewählt, wie die meisten Menschen. Also man hat sich schon ein bisschen verändert, nicht extrem, aber immerhin. Ich denke, wenn man sich daheim noch ein bisschen mehr Zeit würde nehmen, zum Nachdenken, dann käme man vermutlich noch auf einen höheren Veränderungswert. Oder wer würdet ihr heute noch zu eurem Hochzeitsfest einladen? Also nach 17 Jahren würden meine Frau und ich jetzt ohne die Verwandtschaft gerechnet, vielleicht etwa noch die Hälfte der damaligen Gäste zum Fest einladen. So kann sich das verändern. Es muss nicht bei allen gleich sein. Und was du denkst, wie stark wirst du dich in den nächsten 10 bis 20 Jahren verändern? Wieder auf einer Skala von 0 bis 10. Es liegt irgendwie in uns Menschen drin, dass jetzt der Wert tiefer ist. Viele nur noch 0, 1 oder 2 denken. Die Tatsache ist aber, das hat die Wissenschaft festgestellt, dass wir uns in der Zukunft genau gleich verändern, wie auch schon in der Vergangenheit, oder gleich stark. Die Frage ist einfach, in welche Richtung. Also das Beispiel, mit dem wollte ich euch zeigen, liebe Gemeinde, darum sollen wir uns selber nicht stark an unserer Vergangenheit messen. Und weil wir Menschen uns stärker verändern, als wir das Gefühl haben, ist der Blick in die Zukunft von Barnabas sinnvoller und barmherziger als der eiskalte Blick von Paulus zurück in die Vergangenheit. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Gossauer uns immer noch auf den Lorbeeren von der Vergangenheit ausruhen. So wie die Gemeinde in Antiochia den Paulus und den Barnabas ausgesendet hat, hat die Kirchengemeinde Gossau viele Jahre Pfarrer und Missionar ausgesendet, bis es etwa vielleicht vor 15 Jahren ein bisschen ins Stocken geraten ist. Wir haben uns manchmal ein bisschen gemütlich in unserem Nest eingerichtet. Da fühlen wir uns sicher, da bleiben wir. Die Meinungen über andere sind gemacht, die Meinung über Gott ist gemacht. Wir haben ihn kennengelernt und haben ihn im Sack. Lieber Sicherheit und Stillstand im Nest als Flugversuch ins Ungewisse und dafür Horizonterweiterung und Glaubenswachstum. Sind wir parat, unsere Glaubensüberzeugungen vom Wort Gottes her, von der Bibel, hinterfragen zu lassen, zu updaten? Sind wir offen dafür, wie der Paulus, Schwächen zuzugeben, um uns helfen zu lassen? Sind wir bereit, unsere Meinungen und auch unser Verhalten zu ändern? Vielleicht besteht da ein Zusammenhang zwischen der Bereitschaft zu lernen und der Bereitschaft, sich senden zu lassen. Sind das so Fragen, die ich mir in den letzten Monaten immer wieder mal stelle? Ich komme zum Schluss. Bist du ein Barnabas, ein Paulus oder ein Johannes Markus? Ich möchte dich ermutigen und in die Welt schicken, ein Barnabas zu sein, der sich zurücknimmt, auch mit Schwachen arbeitet und sie fördert und zum Erfolg führt. Ich möchte dich ermutigen und in die Welt schicken, ein Paulus zu sein, der seinen Kurs korrigiert und Fehler zugeben kann, der die Grösse hat, Menschen öffentlich zu loben, wo man früher diskreditiert hat. Und ich möchte dich ermutigen, ein Johannes Markus zu sein. Du darfst auch einmal die Nase voll haben. Auch ein zwischenzeitlicher Rückzug kann zum Wachstum führen. Miss dich selber nicht an deinen zu hohen Ansprüchen aus der Vergangenheit. Gott gibt dich nicht auf. Drum pack die zweite Chance von Barnabas. Amen.